Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Februar 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Energie.
Eventuell Manuel Hagel.
Institutionellem Rassismus.
Einem Update zu GEAS.
Der Wirtschaft.
4 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Dem Wald.
Einem Exkurs in die Geschichte.
Dem Börsenticker.
Schamjaff zu Nepal.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht. Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe irgendwie ein bisschen viel dabei, aber wir gucken mal, wie wir durchkommen. Die skurrile Nachricht. Bei uns in der Familie hieß es immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Kennst du bestimmt auch?
Ja, ist ja auch so.
Ist auch so. Das hat jetzt auch die Berliner Polizei lernen müssen. Die hat nämlich als Werbegeschenk an SchülerInnen Lineale verteilt. Also so zum Abmessen und so, ne? Für die Schule kann man ja immer brauchen. Hat man im Mäppchen. So.
Ja, so wie den Bauhaus-Zollstock, nur halt ein Polizeilineal.
Exakt. Ja. Und Polizisten gehen ja immer mal wieder in Schulen und machen da Aufklärungsarbeit und so. Und dann haben sie halt eben 10.000 Lineale beschafft und haben die bei Veranstaltungen verteilt. Unter anderem eben in Schulen. Jetzt sagt die Polizei selbst, diese Lineale sind nicht für mathematisch genaue Tätigkeiten gedacht.
Die haben sich vermessen.
Ja.
Wo haben die denn die Lineale?
Und zwar, also das sind so 15 cm lange Lineale, ne? Also von 1 bis 15 ist da der Maßstab drauf. Aber die sind nicht 15 cm lang, sondern 3 mm länger. Es ist also nicht genormt und sowas in Deutschland bei der Polizei.
Ist nicht gerade irgendwie auch wieder eine Konferenz gewesen, wo sie den Meter neu definiert haben?
Meinst du, die waren irgendwie ihrer Zeit vielleicht voraus oder
genau,
so?
Die Berliner Polizei, immer ihrer Zeit voraus.
Naja, jedenfalls entdeckt wurde das zuerst von einem der Schüler, die so ein Lineal bekommen haben. Da stand dann im Raum, das könnte sich ja um einen Einzelfall handeln. Ja, kennt man ja von der Polizei. Jetzt wurden aber tatsächlich noch weitere fehlerhafte Lineale gefunden. Und blöd für die Polizei war dann, dass zum Zeitpunkt der Mängelfeststellung die Gewährleistungsansprüche bereits verjährt waren.
Ja, schön. Schöne Kurve kriegen jetzt. Ich kriege keine Kurve. Es geht bergauf, Katrin. Mit der deutschen Wirtschaft geht es bergauf. Zumindest, wenn wir uns das vierte Quartal 2025 angucken. Und dass es bergauf geht, erkennen wir am Merzometer der Zeit. Die haben sich ein Merzometer ausgedacht. Das Ding wirft eine Zahl aus und soll anzeigen, wie die Wirtschaft sich seit dieses Kabinett Merz angetreten ist, wie die Wirtschaft sich entwickelt. 12 Indikatoren haben sie aus Wirtschaft, Arbeit, Bauen und Wohnen. Die haben sie für wichtig erklärt, diese 12 Indikatoren. Einzelne davon ein bisschen stärker, andere ein bisschen schwächer gewichtet. Je nachdem, wie diese Indikatoren sich ändern, gibt es Pluspunkte oder Minuspunkte. Auch abgesichert gegen statistisches Rauschen, also wenn sich das nur so um 0,1 verändert hat, je nachdem, was es ist, wird es als insignifikant angesehen. Mhm. Pro Kategorie kannst du 28 Punkte kriegen. Pluspunkte gab es bei den Mieten, dem Bruttoinlandsprodukt, den Investitionen, dem Staatsdefizit. Minuspunkte bei Produktivität und Baugenehmigungen. Ein bisschen Probleme habe ich, sie schlagen Rüstungsgüter den öffentlichen Investitionen zu. Also die Statistiker machen das, die nehmen Daten vom Statistischen Bundesamt. Und das finde ich falsch. Ich finde, Rüstungsinvestitionen sind keine Investitionen, sondern das ist Konsum. Also ein Panzer ist ein Konsumgut und kein Investitionsgut. Weil wenn der mal fertig gebaut ist, dann steht der da und dann bringt der nichts. Außer du könntest jetzt, ne? Die erhöhte Sicherheit, die uns diese Panzer liefern, sorgen dafür, dass das freie Wirtschaften umso besser möglich ist. Und darum ist es eine Investition in die Zukunft. Man kann so argumentieren, aber es ist ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen. Also ein bisschen kindisch.
Ich habe eine Nachfrage. Wie ist das mit den Mieten? Kriegt man da einen Pluspunkt, wenn die Mieten steigen oder sinken?
Wenn sie sinken, kriegt man einen Pluspunkt.
Ah ja, okay.
Wenn sie steigen, genau. Wenn sie steigen,
das ist gut für die Wirtschaft. Kann man ja vielleicht so argumentieren. Ich weiß es ja nicht.
Ja, nee, nicht ganz. Also, das Merzometer hatte angefangen mit Quartal 2 2025, stand da auf minus 9, ist dann nochmal korrigiert worden, nachdem die Zahlen frisch, also besser geworden sind, weil so ist das, wenn man Wirtschaft anguckt, dauert es halt immer eine Zeit lang, bis man ordentliche Zahlen hat, ist nochmal korrigiert worden auf minus 5. Also Merzometer Start bei Quartal 2 2025 war minus 5. Quartal 4 2025 ist es plus 4. Mhm. Das ist nicht schlecht. Es ist allerdings immer noch weit davon entfernt, eine Wirtschaftswende zu sein, wie die CDUler ja immer wieder erzählen. Oder ein Politikwechsel. Das passiert halt nicht. Das erzählen sie halt nur, um irgendwie Wirtschaft und sowas als Schlagwort im Kulturkampf zu haben, habe ich da oft den Eindruck. Und auch wenn das so insgesamt eine positive Meldung ist, das ist derart wenig, was da passiert. Ja, also das Wirtschaftswachstum 0,3% gestiegen, so, ne? Solche Sachen. Das ist so wenig, was da passiert. Dafür hätten wir echt keine Neuwahlen gebraucht, glaube ich. Da hättest du einfach so, da hättest sogar die FDP weiter die Ampel kaputt machen lassen können. Die hätten da rumeiern können, wie sie wollen. Wahrscheinlich wären die Zahlen genauso geworden, würde ich jetzt mal vermuten, jedenfalls.
Tja, wir können es nicht wissen.
Nee, aber es wäre mit Sicherheit besser für Klima und Umwelt geworden, wenn wir keine Neuwahlen gehabt hätten, wie wir diese Woche ja auch gesehen haben, komme ich dann später nochmal zu. Eine konkrete Zahl von heute, eine frische Zahl von heute vom Statistischen Bundesamt übrigens. Die Reallöhne sind im Jahr 2025 um 1,9% gestiegen.
Oh.
Also die Reallöhne.
Ja, ne?
Also Lohnsteigerungen abzüglich Preissteigerung. Die Nominallöhne es waren 4,2%. Der Rest ist Inflation.
Das ist doch mal eine gute Nachricht, Mensch.
So ein bisschen,
hier, ja. Apropos Kulturkampf, soll ich was zu Manuel Hagel sagen oder nicht?
Kannst du machen. Ich könnte allerdings auch einfach jemanden zitieren, dem ich auf Blue Sky folge.
Aber ist doch viel interessanter, was ich zu sagen habe, oder?
Ja, okay. Dann füge ich das dann hinten an.
Also für alle, die nicht wissen, wer Manuel Hagel ist, das ist der aktuelle Spitzenkandidat der baden-württembergischen CDU. Und in Baden-Württemberg wird am 8. März, also in einer guten Woche, gewählt, was ironischerweise der Internationale Frauentag ist.
Auch das noch. Ja.
Und jetzt tauchte diese Woche von ihm, also Manuel Hagel, ein Video in den sozialen Medien auf. Das Video ist schon 8 Jahre alt, also oder fast, stammt aus dem Jahr 2018, wo Manuel Hagel auf ein Bier im Fernsehen über seine Arbeit gesprochen hat. Und also als Politiker, als Abgeordneter. Und dazu gehören auch Besuche an Schulen und vermutlich auch Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Und er schildert das auf so eine sehr suffisante Weise, dass da er in einer Klasse gewesen sei mit ungefähr 80% Mädchen. Und er meint so, ja, und also da gibt es schon für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als sowas. Und
hat er nicht ganz Unrecht? Also
ja, aber dieses suffisante Grinsen.
Aber er hat es anders gemeint. Ja.
Ja. Wie er es gemeint hat, das kommt dann in dem nächsten Satz, wo er erzählt, dass dann die erste Frage von, er wird es nie vergessen, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen gekommen sei. So. Und das hat eine grüne Abgeordnete zugespielt bekommen, das Video, also angeblich als Reaktion auf ein von ihr veröffentlichtes Video über die Sexualisierung von jungen Mädchen, was sie auch erlebt hat und was gerade einfach ein brennendes Thema ist, überall wegen der Epstein-Files, ja.
Ja, aber das sind doch gar keine Mädchen dabei Epstein, sondern das waren ja junge Frauen.
Nee, minderjährige Frauen. Und das finde ich.
Minderjährige, das ist genau. Minderjährige Frauen, genau.
Ja, ja, das ist so ein Mädchen-Bonmot, das da irgendwie geschöpft wurde, was es natürlich nicht gibt. Minderjährige Frauen, aber gut.
Doch, Mädchen heißen die.
Ja, eben. Und naja, und das hat sie halt auf Instagram dann veröffentlicht. Also ihr wurde das zugeschrieben, hat sie es veröffentlicht. Sie hat es auch kommentiert, was sie dazu denkt. Und sie hat halt so Fragen gestellt. Also warum reden wir nicht darüber, was die Frage des Mädchens war? Und hätte eine weibliche Abgeordnete auch so eine Geschichte erzählt, wenn sie in der Klasse gewesen wäre, wo 80% Jungen sind und so. Ne? Hm. Die Debatte ist jetzt aber, ach, ist das denn wirklich so schlimm? So. Und kleine Randbemerkung, ich stelle mir einfach nur vor, wie ein Grünen-Politiker sowas im Fernsehen erzählt hätte. Da wäre aber gerade die baden-württembergische CDU sofort zur Stelle gewesen mit, ah ja, die pädophilen Grünen wieder. Ja,
ja, sicher.
Aber gut, das war nur eine Randbemerkung.
Was ich halt auch so interessant finde an dem Ding ist, das wird jetzt, es ist wieder so der Versuch des Spins. Ah ja, mein Gott, er war ja noch jung, das ist ja eine Jugendsünde. Wenn der Typ war fast 30.
Ja. Es passt alles in so ein Muster, so ein bisschen, ne? So ein Denkmuster. Und dieses Denkmuster, das benutzt die CDU jetzt als Wahlkampfstrategie.
Ach.
Günther Oettinger, der frühere Ministerpräsident.
Günther Oettinger, der lebt noch.
Ja, den gibt es noch.
Ja, krass.
Ist natürlich seinem Parteikollegen sofort zur Seite gesprungen und hat von einer Sittenpolizei gesprochen. Also das ist so das Bild, was jetzt gemalt wird. So, das ist diese Sittenpolizei, da diese Grünen da aus Berlin da, ne?
Genau.
Ganz weit weg. Und gab auch einen entsprechenden Kommentar von Harald Martenstein, der jetzt für die Bild-Zeitung schreibt. Ich sag mal Arsch auf einmal in dem Zusammenhang. Und auch der betont jetzt, wie normal das alles ist. Es ist ganz normal, dass ein Mann ein junges Mädchen sexuell attraktiv findet und darüber spricht, wo ist eigentlich das Problem? So, ja, das ist der ganze Spin jetzt. Und ich könnte jetzt als Mutter Ehrlich? Einer 16-Jährigen könnte ich euch jetzt erklären, wo das Problem liegt, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass unsere HörerInnen das wissen. Mhm. Darum geht es mir an der Stelle nicht, sondern was ich zeigen will, ist die politische Strategie der CDU, die jetzt das Signal sendet, liebe Männer, wir wissen, dass viele von euch so denken und sich gegenüber jungen Mädchen genauso verhalten würden. Das haben wir Männer nämlich immer schon so gemacht und wir, die CDU, wir werden euch dafür nicht verurteilen.
Ja? Naja, Verhalten, immerhin war er nicht übergriffig. Ne?
Ja.
Also, weil letztendlich ist ja, das gut zu heißen, dann ist ja der nächste Schritt die Übergriffigkeit. Das ist ja, was viele Leute einfach nicht begreifen wollen, dass auf Worte Taten folgen. So, dass man Gedanken nicht nur denkt, sondern früher oder später auch daraus Handlungen ableitet und sowas. Und wenn es okay ist, mit 29 irgendwie 16-Jährige anzugeifern, ach, dann wird es auch so schlimm nicht sein, den mal in einen Schritt zu fassen.
Ja, oder irgendwelche anzüglichen Nachrichten zu schicken. Das war auch das, was die grüne Abgeordnete erzählt hatte in dem Video davor, dass sie von einem Politiker eben wirklich nicht okay Nachrichten geschickt bekommen hat, als sie noch minderjährig war, über Facebook. Aber halt schon minderjährig, aber schon in der Politik aktiv. Naja, und das ist halt so die Strategie. Also so versucht jetzt die CDU, ich vermute mal vor allem die männliche Wählerschaft, an sich zu binden. Und ich glaube, ich bin mir recht sicher sogar, es wird funktionieren. Also dass sozusagen dieser Safe Space für die Werte, in Anführungszeichen, der männlichen Wählerschaft, dass das funktioniert. So, hier bei uns seid ihr sicher, macht euch keine Sorgen. Das sind die komischen Grünen. Und deswegen, das muss man auch verstehen, hat Cem Özdemir reagiert. Wie reagiert er? Der ist der Spitzenkandidat der Grünen. Der hat eine aussichtsreiche Chance, Ministerpräsident zu werden und ist deswegen seiner Parteikollegin nicht beigesprungen und hat auch nicht ihre Argumente gestützt oder so, sondern hat halt gesagt, naja, das würde der Manuel Hage jetzt bestimmt nicht mehr so sagen. Und das muss man, fürchte ich, so tun, wenn man in Baden-Württemberg regieren will, ehrlich gesagt.
Ja.
So bitter das ist. Weil das ist halt diese Wohlfühlzone für dieses
patriarchal autoritäre Strukturen halt sind das, ne? Also das ist ja nur die CDU. Das siehst du ja auch an den Gesetzen, die gerade so durchwinken oder zumindest anstoßen. Also das wird nicht nur die Männer befrieden oder befriedigen, sondern auch unendlich viele Frauen, die sich eben an diese autoritären Strukturen, ne? Ich komme ja immer mit George Lakoff um die Ecke mit der Strict Father Figure, also dem strengen Vater, der strengen Vaterfigur, also Papa, der dann auf den Tisch haut und dann ist das, was Papa gesagt hat, die Wahrheit, selbst wenn er keinerlei Faktenbasis hat, aber er hat es halt gesagt und was Papa sagt, das stimmt immer. Das haben ja sehr, sehr viele Menschen so tief verinnerlicht, dass sie diese autoritäre Struktur, in der sie existieren oder in der sie denken, überhaupt nicht bemerken. Und darunter sind halt auch sehr, sehr viele Frauen.
Ja, total.
Wie viele Frauen das finden das denn normal? Naja, dann war ich 16 und dann ist der so auf mich zugekommen. Das ist normal.
Das ist normal. Das ist ja genau auch das Problem. Also wie gesagt, als Mutter einer 16-Jährigen weiß ich, wie normal das ist. Die erzählt mir das auch regelmäßig. Und das ist normal, seit sie 12 ist. Ja. Und ich möchte aber nicht, dass das normal ist. Und ich würde gerne natürlich in einer Gesellschaft leben, in der es halt nicht normal ist. Aber das ist eben nicht das Angebot, was die CDU zu machen hat.
Ich finde da, also ich fand eigentlich so den prägnantesten Beitrag, den ich gefunden habe zu diesem Thema, war ein Posting auf Blue Sky von Stefan Klawitter, das ist ein Anwalt, dem folge ich. Der hat geschrieben, Wenn dir die Eier derart jucken, dass du in einem Interview ungefragt davon erzählen musst, dann mag das nicht strafbar sein. Aber es qualifiziert dich halt auch nicht für einen Job, in dem du die Belange dieser Schülerinnen zu repräsentieren hast. Egal, wie lange es her ist.
Ja.
Also man sollte schon den Leuten die Chance geben und da auch wohlwollend sein. Ne? Also kann ja sein, dass er was verstanden hat und sowas nicht mehr vorkommen würde. Aber dann hätte er das auch unmissverständlich so klar gemacht und das hat er nicht.
Das ist das Problem. Ne? So. Also es gab halt so eine Non-Pology.
Genau.
Und seine Frau hätte ihm ja den Kopf gewaschen.
Das ist doch toll, dass seine Frau ihm den Kopf gewaschen hat.
Ja, wofür eigentlich? Ne? Also war sie einfach nur eifersüchtig? Ja, das kann ja auch sein. So.
Ja, stimmt. Ich verstehe da immer gar nicht, warum die Leute sich nicht anfangen zu sagen, ach du dickes Ei, hab ich damals eine Scheiße gelabert. Mhm. Zack, hast du das Ding schon mal in deine Richtung gedreht und dann kannst du anfangen zu sagen, pass mal auf, ich hab und bla bla bla.
Ja, und warum sie das nicht machen ist,
Weil sie es normal finden.
Ja. Ja, und weil sie das Angebot machen, hey, bei uns ist das noch normal, alles gut, macht euch keine Sorgen. So.
Wo ich patriarchal-autoritäre Strukturen sagte, die Bundesregierung hat diese Woche bekannt gegeben, ich zitiere, das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Die bürokratischen und kleinteiligen Regelungen der mit der Novelle 2023 eingefügten Paragraphen 71 bis 71p sowie 72 des Gebäudeenergiegesetzes werden gestrichen. Die pauschale Vorgabe eines Anteils von mindestens 65% erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung für alle Neu- und Bestandsbauten entfällt. Auch Betriebsverbote für bestimmte Heizungsarten streichen wir. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz wird technologieoffener, flexibler, praxistauglicher und einfacher. Dabei halten wir die Klimaziele im Blick, mit dem Ziel, dass neue Heizungen in Zukunft überwiegend CO2-frei betrieben werden. Das neue Gesetz wird keine Regelungen enthalten, die den Ausbau oder Wechsel bestehender funktionierender Heizungssysteme verpflichtend machen. Ein Stück weiter schreiben sie auch noch, mit einer moderaten Grüngasquote sowie einer Grünheizölquote setzen wir zusätzlich bei den Inverkehrbringern von Erdgas und Heizöl an. Alleine für die Begriffe Grüngas und Grünheizöl gehören diese Leute mit dem nassen Lappen gescheuert, finde ich. So, Paragraph 72, den ich eben erwähnt habe, der kommt noch von Angela Merkels Zeiten, aus der damals schwarz-roten Koalition. Die hatten das ins Gebäudeenergiegesetz geschrieben. Und das ist der Paragraph, der sagt, dass Hausbesitzer die Heizkessel 30 Jahre nach ihrem Einbau außer Betrieb nehmen müssen und durch eine neue Heizung ersetzen müssen. Und für diese neuen Heizungen gibt es dann eben entsprechende Vorschriften mit erneuerbaren Betrieben und so weiter. Die dürfen neue fossile Heizungen jetzt wieder einbauen, aber nur, wenn die mit einem zunehmenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe betrieben werden, beziehungsweise können. Und ab 2029 soll dann der Anteil dieser CO2-neutralen Brennstoffe, das ist Futter, also Mais, ne? Mais und Kartoffeln letztlich, also Biomethan, synthetische Treibstoffe, ja, solche Sachen. Ab 2029 soll dieser Anteil dann mindestens 10% betragen und danach soll er schrittweise weiter steigen.
Mhm.
Das wird die Verbraucher, also dich und mich, vor allen Dingen die Mieterinnen und Mieter, ein Schweinegeld kosten, weil wir oder die Leute, die denen unsere Heizanlagen gehören, die werden konkurrieren um diese mythischen Substanzen und zwar mit der Industrie, die dieses Zeug viel dringender braucht. Prozesswärme, Flugverkehr, Schiffsverkehr. Ne? Dafür ist dieses synthetische, mystische Zeug da, aber bestimmt nicht dazu, um eine Bude zu heizen, die du genauso gut elektrisch heizen könntest. So, dieser pauschale Vorgabe, die bisher da drin stand, 65% erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung für alle Neu- und Bestandsbauten, ne, schmeißen sie raus. Das heißt, sie sagen, bau ein, was du willst, beziehungsweise bau nicht um, wenn du nicht umbauen willst. Ja. Das ist gut für Oma Ingrid. Über Oma Ingrid habe ich mit meiner alten Freundin Miriam Vollmer gesprochen. Die ist Fachanwältin für Energierecht und die habe ich vorgestern kurz angerufen, um mit ihr mal zu besprechen, was ist denn da eigentlich jetzt gerade los? Die Sendung hatten wir ja veröffentlicht die Woche. Also für Oma Ingrid in ihrem Einfamilienhaus, die mit ihrer Rente gerade so auskommt, ist das gut, weil die muss sich jetzt keine Sorgen um ihre Heizung machen. Für MieterInnen ist es schlecht, weil die außerdem noch höhere Heizkosten erwarten müssen. Also abgesehen von dieser Konkurrenz mit der Industrie, haben die auch noch höhere Heizkosten zu erwarten, wenn der Vermieter einfach die alten fossilen Anlagen weiterlaufen lässt, weil der Zertifikatehandel, der die CO2-Emissionen teurer macht, der ist immer noch vorhanden. So, und so wie es aussieht, bleibt der auch vorerst noch vorhanden. Mal gucken, was passiert auf EU-Ebene.
Ich wollte gerade sagen, weil an dem feilen sie ja auch schon, ja, und den wollen sie ja auch zu Fall bringen.
Auch nicht alle. Ne? Das ist, Miriam sagte so schön, naja, das Problem ist halt, es gibt halt nicht mehr diese alte Konfliktlinie, die Industrie und die armen Verbraucher, sondern die Hälfte der Industrie gehört zu den Unternehmen, die schon in die Werbewende investiert haben.
Ja,
und
ja, eben.
Darum genau. Ein Interesse daran haben, dass es so bleibt, wie es ist. Und eben nicht die CO2-Zertifikate abgeschafft oder sonst was werden. Ja, im Moment glauben wir noch ein wenig an den ETS, also an diesen Zertifikatehandel. Und für denjenigen Teil der Industrie, die schon in die Wärmewende investiert haben, ist es auch schlecht, was da passiert.
Ja, eben.
Weil buchhalterisch haben die jetzt gerade ihr Geld zum Fenster rausgeschmissen. Bis Ostern will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf im Kabinett beschließen. Dann irgendwann im Frühjahr soll der Deutsche Bundestag sich damit beschäftigen. Und vor dem 1.7. dieses Jahres wollen sie, dass das neue Gesetz in Kraft tritt. Wir müssen noch mal gucken, was tatsächlich im Gesetz drinsteht, weil das letztlich nur wieder einer der Versuchsballons war. Also sie haben halt gesagt, das wollen wir, das sind jetzt unsere Maximalforderungen. Jetzt gucken wir mal, wie die Öffentlichkeit, wie die restlichen Parteien reagieren. Wobei die restlichen Parteien sind egal. Also die Opposition ist nicht stark genug, weil da zu viele Nazis sitzen. Und die SPD kannst du vergessen. Die wird da alles mitmachen. Ich glaube, die fanden auch die Begriffe Grüngas und Grünheizöl gar nicht so schlecht. Am Ende fürchte ich allerdings, dass sowohl Gebäude als auch Verkehr ihre Klimaziele reißen werden. Auch wenn die Bundesregierung sagt, wir halten an den Klimazielen fest. Ja, das ist schön, dass ihr die im Blick behaltet und sonst was, aber ihr haltet euch halt nicht dran. So, das ist so ein bisschen. Das ist, ich finde, das ist ein zu hoher Preis, den wir dafür bezahlen, dass es im Land eventuell ein bisschen ruhiger wird, was ich nicht glaube. Übrigens. Und dass die Boulevard- und Hetzmedien die Regierung vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe lassen, was ich außerdem nicht glaube. Wo ich aber sicher bin, ist, dass zukünftige Generationen auf die eine oder andere Art darunter leiden werden, sei es erhitzter Planet, sei es noch größere Kosten, weil wir lernen ja auch seit 20 Jahren, alles, was wir heute nicht tun, kostet morgen das Doppelte.
Ja.
Und trotzdem gibt es halt Grund zum Optimismus. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Und das fand ich auch so schön in der Sendung mit Miriam, weil als ich mir das so durchgelesen habe, was sie da machen, war ich durchaus schlecht gelaunt. Miriam sagte aber, ja, ich bin sauer. Also sie hält das für eine wirklich schlechte Idee aus vielen verschiedenen Gründen. Also sowohl industriepolitisch für eine schlechte Idee, als auch sozialpolitisch für eine schlechte Idee.
Ja, eben.
Ist aber immer noch...
Hat ja sogar Markus Lanz hat das ja sogar dem Lindemann um die Ohren gehauen in seiner Sendung.
Ist es tatsächlich so, dass da Menschen wirklich entlastet werden? Oder sind die am Ende... die Gelackmeierten und sind insbesondere die Gelackmeierten, die häufig die Gelackmeierten sind, nämlich die mieten müssen. Das Argument dafür, die Kraftstoffe, über die wir reden, sind nicht verfügbar. Die sind wahnsinnig selten, wahnsinnig wertvoll. Die gibt es nicht in dieser Menge. Das heißt, diese Nachfrage kann nicht befriedigt werden. Der Preis dafür wird deutlich nach oben gehen. Leute, die sich's leisten können, werden weiterhin Photovoltaik aufs Dach bauen, werden sich Wärmepumpen einbauen und werden auf die Art und Weise eine, glaube ich, relativ vernünftige Art und Weise zu heizen haben. Vermieter können jetzt mit diesem neuen Gesetz hingehen und sagen, ist mir wurscht, weil ich habe ja jetzt die Erlaubnis, sozusagen den alten Kessel weiter zu betreiben. Und wenn ich dann dafür teures Alternativöl, also synthetische Kraftstoffe brauche, ist das Problem der Mieter, weil die müssen das bezahlen. Um es ganz direkt und ganz hart zu fragen, warum sind eigentlich immer die im Grunde am wenigsten haben, am Ende die Gelackmeierten bei dieser Art von Reform und Gesetzgebung.
Markus Lanz, ich war erstaunt.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Also sie ist vor allen Dingen deshalb so optimistisch, weil sie sagt, dass der technische Fortschritt dermaßen schnell und auch schon so weit fortgeschritten ist. Das kriegen wir halt nicht mit. Sie kriegt das aus ihrer Berufspraxis. Also die hat Mandanten, das sind Stadtwerke, das sind Firmen, die irgendwie Wärmewende machen wollen und sowas alles. Die sagt halt, der technische Fortschritt ist so weit und so weit fortgeschritten, dass es sehr gut sein kann, dass dieser Tanker nicht mehr aufgehalten werden kann, sondern beim Vorwärtsfahren eben jetzt stärker schlingert, um die Metapher mal weiter zu bedienen. Und das fand ich, das war so mein Lichtblick diese Woche, dieser Optimismus beim Gebäudeenergiegesetz oder jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz. Und dann gab es noch einen Testballon aus dem Wirtschaftsministerium. Die haben an die Presse durchgesickert, dass sie die Förderung kleinerer Solaranlagen streichen wollen. Reiche hatte irgendwann im Interview schon mal gesagt, also die Bundeswirtschaftsministerin, ja, die sind sowieso rentabel, dann müssen wir die auch nicht mehr fördern, weil die kannst du jetzt billig kaufen, weil der Chines die so schön billig hinstellt. Konkret soll die Förderung abgeschafft werden für Anlagen bis 25 Kilowatt installierter Leistung. Das hast du typischerweise nicht auf deinem Einfamilienhaus. Das hast du auf so einer dieser riesigen Scheunen, die man sieht, wenn man durch Bayern fährt und sowas. Bis jetzt ist es so, dass Hausbesitzer vom Netzbetreiber Geld kriegen, wenn sie ihren Strom ins Netz einspeisen. Da gibt es dann bis zu 12 Cent pro Kilowattstunde. Das wird in Zukunft dann komplizierter für Leute, die weniger als 25 Kilowatt installiert haben. Die kriegen das Geld dann nämlich nicht mehr vom Netzbetreiber, sondern müssen sich einen Abnehmer suchen an einer Strombörse. Und sie dürfen auch nur noch die Hälfte des Stroms einspeisen, den sie erzeugen.
Oi.
So, und wer eine kleine Solaranlage betreibt, bis 7 Kilowattstunden, soll außerdem einen smarten Stromzähler einbauen müssen. Kostet auch wieder extra Geld und kostet vor allen Dingen Aufwand. Und ne, das sind halt so Nadelstiche.
Diese Entbürokratisierung, von der immer die Rede ist bei der CDU, ne?
Ja, genau. Balkonkraftwerke und bestehende Anlagen sind von diesem ganzen Ding ausgenommen. Interessant vielleicht, knapp 14% des deutschen Solarstroms kommen von so kleinen privaten Anlagen.
Ja. Ja.
Da sind, wie gesagt, da sind viele von diesen riesigen Scheunen-Dingsi dabei, ne? wo dann wirklich auch Geld verdient wird mit. Also es sind jetzt nicht die, ich versorge mein Haus und mein Auto eventuell ein bisschen damit. 4,2 Millionen private Solaranlagen gibt es in Deutschland. Ich habe leider nur eine Zahl von vor 3 Jahren gefunden, fand ich aber trotzdem interessant. 2022 hatte ungefähr die Hälfte der Haushalte Einnahmen aus dem Verkauf von Solarstrom. Und zwar im Schnitt 180 Euro im Monat. Sowas machst du dann, ne? Riesige Scheunenanlage und Freiflächenanlagen und sowas alles. Weil die sind ja auch privat. Feiner aufgelöst habe ich nichts gefunden. Also mich hätte dann nochmal interessiert, wie viel kostet das denn eigentlich jetzt so den ganz normalen Einfamilienhausbesitzer, wenn er die Solarförderung nicht kriegt. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Was es macht, ist, es macht Solardächer etwas unattraktiver. Muss nicht zwingend der Untergang sein. Also kann durchaus sein, dass die Leute so vernünftig auch sind, dass sie sagen, ich kaufe mir das trotzdem, weil ich habe was begriffen. Neubauten müssen sowieso mit erneuerbaren Heizungen ausgestattet werden. Das heißt, da wirst du dann wahrscheinlich sowieso eine Solaranlage aufs Dach bauen, wenn du sowieso am Bauen bist. Passt trotzdem wieder in dieses Bild der Bundesregierung im Allgemeinen und der Wirtschaftsministerin im Besonderen. Die Energiewende irgendwie verzögern und das geht halt am besten durch so Nadelstiche, die Leute verunsichern. Ne? Mm. So jeder, der gesagt hat, dann baue ich mir nächstes Jahr die Solaranlage aufs Dach, wird jetzt da sitzen und denken, ja shit, was mache ich denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Und so. Und das ärgert mich. Vor allen Dingen von einer Partei, die ja angeblich so auf Sicherheit und Planbarkeit und sowas setzt und Eigenverantwortung. Und, ne, aber wie soll ich meine Eigenverantwortung wahrnehmen, wenn ich noch nicht mal weiß, was in 5 Jahren mich erwartet? So, die machen genau das Gegenteil.
Ja.
Von dem, was man eigentlich von einer konservativen Partei haben wollen würde. Und ich glaube, die machen das, weil Habeck damals einfach nur sehr gute Politik gemacht hat und so eine inhaltlich leere Veranstaltung wie die Unionsparteien das nicht auf sich sitzen lassen können.
Ja.
Weil die hätten ja genauso gut sagen können, war gar nicht schlecht. Wir machen das jetzt so weiter, wir moderieren an einzelnen Stellen noch so ein bisschen, aber gar nicht schlecht, wir machen das jetzt mal so. Und dann hätten sie sich das trotzdem auf die eigenen Fahnen schreiben können.
Ja, voll.
Und stattdessen verbreiten sie jetzt Sharepics, wo sie dann, zumindest wenn es ums Gebäudeenergiegesetz geht, nochmal auf Habeck rekurrieren. Habecks Heizungsgesetz ist weg.
Ja, es ist Rache.
Ja, das ist so ein bisschen wie Donald Trump, der sich die ganze Zeit über Obama aufspult.
Genau das ist es. Oder das, über Biden, Sleepy
oder
Joe.
Oder über Biden, ja, genau. Und was ich echt nicht nachvollzogen kriege, da bin ich wieder bei dieser paternalistischen, autoritären Art und Weise, wie die Unionsparteien Politik machen. Also gerade so autoritäre, paternalistische Vereine, die sollten doch überhaupt kein Interesse daran haben, von noch autoritäreren, völlig unberechenbaren Fossilländern abhängig zu sein. So, und weißt du, das war gut genug, was die Ampel ausgeworfen hat. Statt dieses Klimathema zu nehmen, weil damit kannst du im Moment keinen Blumentopf gewinnen mit dem Klima, aber mit Freiheit kannst du einen Blumentopf gewinnen. Die hätten das einfach nehmen, zu einem Freiheitsding umwidmen können. Und dann hätten sie den Leuten erklärt, was das jetzt alles soll, warum man das macht und was das jetzt alles kostet. Und wir müssen da alle an einem Strang ziehen, wir sitzen ja alle im selben Boot. Und das wäre dann ein Rechts-Links-Win-Win geworden. Weil wenn die gesagt hätten, okay, wir machen das jetzt wegen der Freiheit, um Deutschland unabhängig zu machen von irgendwelchen Autokratien und so weiter, damit hätten die sogar mein Wohlwollen noch gekriegt. Das wäre ein Mehrfach-Win gewesen für die. Und diese niedrig hängende Frucht, die haben sie nicht geerntet. Das raffe ich nicht.
Hab's vorhin versucht, dir zu erklären. Das ist unter Merkel und Altmaier wäre das vorstellbar gewesen. Ja, diese Kombi aus Kanzlerin und Wirtschaftsminister, das waren Pragmatiker und da hat Vernunft auch was gegolten. Klar, das waren immer noch CDU-Politiker und die standen unter Druck aus ihrer eigenen Partei und den Lobbys und. Deswegen war das auch alles nicht perfekt. Aber ich glaube, die hätten diese low-hanging fruit geerntet. Was wir aber haben an Personal in dieser CDU, das sind Leute, die Kampagnen machen mit Anti-Vogue. Ja, also dieses Ganze, was ist eigentlich Vogue? Und da kannst du ja alles rein fabulieren, was du willst, aber alles, was irgendwie grün ist und Zukunft und erneuerbar und feministisch und Lastenrad und weiß ich nicht, das gehört ja alles da rein. Mhm. Und von dem musst du dich abgrenzen, wenn du diese Leute bist und diese Kampagne. Das ist ja deren Strategie gerade.
Das ist aber auf jeden damit Fall kannst du halt Wahlen gewinnen. Ne?
Mein Eindruck, genau.
Noch ein schönes Ding habe ich gefunden bei Malte Kreuzfeld. Den hatten wir auch schon öfter hier in der Sendung im Interview. Fachreporter für Energiezeugs bei Table Media. Der hat geschrieben, dass bei der Freiflächenphotovoltaik, das sind diese riesigen Dinger, die wir an der Autobahn stehen sehen, die Ausschreibungsmengen erhöht werden. Und zwar von 9,9 auf 14 Gigawatt. Das ist ziemlich viel. Und er schreibt aber auch, wohl um das Photovoltaik-Ausbauziel zu erreichen, auch wenn auf privaten Dächern wegen der dortigen Einschnitte weniger gebaut wird. Mhm. Die wissen also, was sie tun und machen es halt relativ attraktiver, eine große Freiflächenanlage zu betreiben, als es auf einem Einfamilienhaus oder auf einer Scheune oder sowas zu machen. Was auch wieder in dieses Bild passt. Deiner Regierung, die ja, die Großen bevorzugt und die Kleinen letztlich hängen lässt.
Ja, genau.
Wobei man sich dann auch nochmal fragen müsste, wie klein ist eigentlich jemand, der ein Haus hat, auf das er eine Solaranlage bauen kann?
Ja, okay.
Ich finde, da ist man dann nicht mehr allzu klein, aber gut. Und noch eine Kleinigkeit zum Netzpaket, das hatten wir ja auch neulich. Da geht es darum, dass das Bundesministerium für Wirtschaft, also auch wieder Frau Reiche, möchte, dass die Netzbetreiber bestimmte Netzgebiete als sogenannte kapazitätslimitierte Gebiete ausweisen dürfen und das dann auch noch weitgehend eigenmächtig. Und normalerweise hast du, wenn du eine erneuerbare Energieanlage baust, ein Recht an das Netz angeschlossen zu werden. Du hast also einen Rechtsanspruch auf einen Netzanschluss für deine erneuerbare Energieanlage. Und für den Fall, dass zu viel Strom im Netz ist und du aus deiner Anlage nichts mehr einspeisen kannst, also die runtergefahren wird, das Windrad stehen bleibt und solche Sachen, kriegst du eigentlich eine Entschädigung. Das nennt sich Redispatch-Ausgleich. Du kriegst eine Entschädigung, wenn deine Anlage runtergefahren ist, zu viel Strom im Netz ist. So. In diesen kapazitätslimitierten Netzgebieten sollst du nur noch dann einen Anspruch auf den Netzanschluss deiner Anlage haben, wenn du auf den Redispatch-Ausgleich verzichtest. So, das heißt, du hast keine Planungssicherheit mehr. Und jetzt gibt es ein neues Gutachten, das nennt sich Kurzgutachten zur unionsrechtlichen Zulässigkeit der im Netzanschlusspaket geplanten Einführung eines sogenannten Redispatch-Vorbehalts. Sprich, die haben sich angeguckt, dürfen die überhaupt diesen Redispatch-Ausgleich, dürfen die das überhaupt wegnehmen? Und sie schreiben, die Einführung dieser Regelung verstößt gegen die europarechtlichen Vorgaben der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie und der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, die ich beide nicht nachgeschlagen habe, weil irgendwann ist auch mal gut.
Ja, aber das hatte ich auch bei Table Media, glaube ich, gestern gelesen, dass dieses neue Reiche-Paket, nenne ich es jetzt mal, zum Thema Heizung und Gebäude, dass das auf rechtlich auch ganz schön wackeligen Füßen erstmal daherkommt. Also, dass man da auch abwarten muss, ob das so alles überhaupt mit Europarecht und Verfassungssachen und überhaupt vereinbar ist.
Diese Mühlen mahlen so langsam, dass Frau Reiche dann längst wieder irgendwo in einem Industriejob Kasse macht, wenn es soweit ist, dass das kassiert wird.
Ich glaube auch, dass das, man sagt ja immer, sie sollen gefälligst nicht so korrupt aussehen. Und ich habe wirklich selten eine Politikerin erlebt, die so korrupt aussieht wie Katharina Reiche aktuell. Das muss ich schon echt, ist beeindruckend.
Wobei gleichzeitig die Vehemenz, mit der sie die Energiewende aufzuhalten versucht, ich finde, das hat was Religiöses.
Meinst du,
das hat wirklich, oder wie Miriam Vollmer auch im Interview sagte, die Leute haben libidinöse Beziehungen zu diesen alten Energieerzeugungsanlagen. Man muss sich nur mal angucken, und da hat sie recht, finde ich, man muss sich nur mal angucken, was Atomkraft befürwortet. Das ist ja nicht mehr normal, wie diese Leute unterwegs sind. Libidinös ist eigentlich, also finde ich, ja? passt ganz gut. Passt. Vielleicht ist sie gar nicht korrupt, vielleicht ist es eine libidinöse Beziehung zu fossilen Energieträgern.
Ja, aber Geld kann ja auch, also manche Leute haben einfach eine libidinöse Beziehung zu Geld.
Ja.
Ich habe ein Update zu GEAS mitgebracht. Wir hatten ja vergangene Woche Maximilian Pichel hier bei uns in der Sendung und haben mit ihm unter anderem auch über GEAS gesprochen, also dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Da war es noch so ein bisschen Spekulation, was das hier alles bedeuten wird, wenn das in Deutschland umgesetzt wird, also wenn das deutsche Recht an die EU-Reform angepasst wird. Und das wird jetzt auch langsam konkret. Die Taz hatte einen Artikel dazu über die Pläne und startet bei einem sogenannten Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt. Das gibt es ja schon, so Dublin-Zentren. Bisher ist es ein Pilotprojekt, aber das wird wahrscheinlich bald typisch sein für das, was durch die Verschärfungen, die wir in der deutschen Asylpolitik, also in der Anpassung des deutschen Rechts an GEAS erleben werden. In diesen sogenannten Dublin-Zentren werden eben Geflüchtete untergebracht, die irgendwie zuerst in einem anderen EU-Staat angekommen sind. Und weil wir ja das Dublin-Abkommen eben doch haben, ne? Also lange Zeit dachten wir, okay, es ist tot, aber ist es halt doch nicht, sollen die dann dahin zurück, weil laut Dublin-Abkommen man immer in dem EU-Staat seinen Asylantrag stellen muss, in dem man zuerst angekommen ist. Hm. Und das ist in der Regel nicht Deutschland, weil wir keine EU-Außengrenzen haben.
Ja, da haben wir clever eingefädelt.
Ja, gefickt eingeschädelt, genau.
Genau. Wo kam das denn her?
Naja, und offenbar, das würde auch nicht wundern, scheinen die CDU und die SPD diese Anpassung im deutschen Recht jetzt dafür zu nutzen, die Verschärfungen noch über die von der EU vorgegebenen Regeln hinaus zu betreiben, also es noch schärfer zu machen. Und zwar sollen bald alle Bundesländer solche Dublin-Zentren einrichten können, dann sind es also keine Pilotprojekte mehr, sondern es wird der Normalfall.
Dublin-Zentrum, das ist Abschiebeknast, ne?
Ja, ich.
Oder was ist damit gemeint?
Ja, also.
Okay, also es sind Haftanstalten. Ja,
Pass auf, es ist rechtlich sehr schwierig,
okay,
weil die Bewohner, wie die Leute genannt werden, in diesen Zentren, die sollen unter Hausarrest stehen. So nennt man das.
Freiheitsentzug. Es sind Haftanstalten.
Nee, weil es ist Hausarrest, weil für Hausarrest braucht man keinen richterlichen Beschluss, weil nämlich die Türen dieser Einrichtungen nicht verschlossen sind. So. Deswegen ist es vor dem Gesetz keine Haft.
Okay.
Aber wenn du das Haus verlässt, dann ist es strafbar. Zum Beispiel mit Haft. Geil, oder? Also das ist dann die Regel hier in Deutschland. Und diesen Hausarrest gibt es für...
Das ist unanständig.
Krass, ne?
Ich kann das nachvollziehen. Es ist legal. Ja, legal ist alles in Ordnung, aber es ist unanständig.
Also das ist so der Plan. Und 12 Monate, bis zu 12 Monate sollen Menschen unter Hausarrest gestellt werden können in Deutschland. Und weil Deutschland, habe ich ja gerade schon gesagt, selten das erste Land ist, das von Asylsuchenden in der EU betreten wird, betrifft es quasi alle Menschen, die hier um Asyl bitten könnten.
Ja.
Also es ist selten, dass mal jemand mit dem Flugzeug hier ankommt.
Was passiert denn? Wie lange kommen die dann nicht in Haft? 18 Monate, sagtest du.
12 Monate.
12 Monate.
Und dann sollen sie abgeschoben werden.
Was passiert denn, wenn da jemand im 13. Monat sitzt, was ist dann?
Dann die Hoffnung ist natürlich, dass man sie bis dahin los ist. Also man versucht in der Zeit mit dem Dublin-Land, also dem Erstankunftsland, zu klären, dass man die dahin los wird. Das ist die Idee. Ja, schön, ne?
Und da stehen dann neue Haftanstalten, wo die Leute dann wieder untergebracht werden, bis irgendjemand anders bereit ist, sie in wieder eine Haftanstalt zu in eine Nicht-Haftanstalt aufzunehmen? Oder wie stellen die sich das vor?
Ja, das ist ja eh, was an dem GEAS so kritisiert wird. Das ist halt keine echte Lösung. Also letztendlich lässt man Griechenland und Italien und Spanien und wo sie überall ankommen, damit allein. kümmert ihr euch um euer Problem sozusagen. Klar, ich meine, Max hatte ja auch erzählt, man muss irgendwas tun. Jedes Land muss irgendwas. Irgendeinen Beitrag muss jedes Land leisten. Das ist schon mal eine kleine Verbesserung. Aber die Geflüchteten selbst, die werden wahrscheinlich dann in diesen Außengrenzenländern landen. Ja, am Ende. Die SPD, ne, ist auch ganz geil, schreibt sich jetzt auf die Fahne.
Die SPD ist auch ganz geil.
Ja.
Schöner Slogan für den Wahlkampf, auch ganz geil.
Ja, immerhin haben sie durchgesetzt, dass man Kinder nicht 12 Monate lang inhaftieren kann, Entschuldigung, unter Hausarrest stellen kann, sondern nur 6 Monate lang.
So. Naja.
Aber ihre Eltern dafür.
Ich wollte gerade sagen, ja. das ist doch.
Mhm. Und außerdem, das finde ich ganz gut, aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dürfen Kinder zukünftig Zugang zum regulären Gesundheitssystem bekommen. Das galt nämlich bisher nur dann, wenn sie, wie alle Asylbewerber, für die das gilt, also Asylbewerber haben in Deutschland keinen Zugang zum Gesundheitssystem.
Mhm.
Und zwar 36 Monate lang. Oder nur eingeschränkt Zugang. Nicht ganz, gar nicht, aber nur eingeschränkt. Also ich denke mal, wenn du jetzt einen Krankenwagen für jemanden rufst, kümmern die sich da schon auch um die Leute. Ja, also da hat die SPD durchgesetzt, Kinder dürfen zukünftig. Das schreiben sie sich auch noch auf die Fahne. Und deswegen ist das alles gar nicht so schlimm. Ja. Ach, und eine Sache noch, Alexander Dobrindt, ne, nicht vergessen. Der hatte sich ja vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so, ne, gerühmt, dass er die Arbeitserlaubnis, die Regeln, dass die Leute, wenn sie hier ankommen, hier arbeiten können, schneller arbeiten können. Das will er lockern. Alle haben sich gewundert, okay, ist das Alexander Dobrindt wirklich? Der Haken ist, das gilt nur für die Leute, die nicht aus sicheren Herkunftsländern kommen und keine Dublin-Fälle sind. Umgekehrt gesagt, wenn du aus einem sicheren Herkunftsland kommst oder ein Dublin-Fall bist und wie gesagt, in Deutschland sind die meisten Asylbewerber Dublin-Fälle, dann gilt das für dich nicht.
Ist denn, vielleicht nicht ad hoc zu beantworten, die Frage, ist denn überhaupt, also wenn ich eine rein nationale Perspektive einnehme, ist das schon alles ganz okay. Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich mitleben, ist vielleicht ein bisschen hässlich, also auch dieser Kniff, das nicht Haft zu nennen, weil es nicht wirklich de jure keine Haft ist und so. Aber also wenn ich eine rein nationale Perspektive einnehme, ist das gar nicht so übel, weil wir haben das Problem, dass Leute, die eigentlich hier nichts zu suchen haben, hier was suchen. So. Wie kriegst du die dahin, wo sie eigentlich was zu suchen haben, indem du sie dir schnappst und dahin verfrachtest? Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass sämtliche Länder, die dann aus diesen Nichthaftanstalten beliefert werden mit Asylbewerbern, dass diese Länder auch mitspielen. Weil wenn Griechenland sagt, nö, mache ich nicht, was machen wir denn dann mit den Leuten, die wir da einkaserniert haben?
Tja.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also du musst doch vorher klären, ob die Griechen, die Italiener, die Spanier, ob die bereit sind, jeden und jede, die wir dahin schicken, uns auch tatsächlich abzunehmen, wenn wir denn nachweisen können, dass das Land eigentlich zuständig ist. Und solange das nicht zweifelsfrei geklärt ist, kannst du doch nicht sagen, wir kasernieren die Leute da jetzt mal ein und nach 12 Monaten hat sich das Problem ja möglicherweise gelöst, weil die Griechen dann sagen, ja komm, gib her. Das funktioniert doch nicht.
Ja, und vor allem, also erstens, ne, also, das ist das eine. Das ist auch das, was, glaube ich, Max meinte mit alle erwarten Chaos.
Ja.
Also, weil, genau, was ist danach? Und das Zweite ist, was macht das eigentlich mit den Menschen, die du 12 Monate lang einsperrst?
Ja, okay, das kommt noch dazu, aber das ist nochmal eine andere Diskussion, weil du hast ja das Problem, dass du einen kompletten Staat irgendwie organisieren musst.
Ja, ja, sicher.
Und da ist es halt immer schwer, Einzelschicksale sozusagen zu betrachten und zu berücksichtigen. Also versuchst du erstmal irgendwie mit so einem Schleppnetz da durchzugehen. Und danach kannst du dann nochmal nachmoderieren. Was sie sicherlich nicht tun werden, weil sie da eine extrem autoritäre Migrationspolitik versuchen. Aber das wäre noch möglich. Weißt du, dass man sagt, okay, ah shit, nee, der Typ hat irgendwie, keine Ahnung, der hat Depression, den nehmen wir mal aus dem System raus und packen ihn dahin, damit er dann auch ärztliche Hilfe kriegt und weiß der Geier was. Also das ließe sich ja noch alles machen. Also aber das
passiert
aber auch aus staatlicher Sicht. Also selbst wenn ich meine Repressionskappe aufsetze, stößt dieses Ding in 12 Monaten an seine Grenzen. Und zwar, wenn unsere Lager voll sind und der Grieche sagt, nö, nehme ich nicht. So, das ist doch, mir fehlen die Worte. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Institutioneller Rassismus. Es gibt eine Studie zu institutionellem Rassismus in Deutschland. Die ist 2020 beauftragt worden, also schon einige Jahre her. Damals hatten wir noch eine andere Regierung. Ist die erste Studie, die sich mit institutionellem Rassismus in Deutschland beschäftigt. Und kommt vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die haben von 2021 bis 2024 Rassismus in deutschen Behörden besucht, haben in Jobcentern, Ausländerbehörden, der Polizei, dem Zoll, Justiz, Gesundheits- und Jugendämtern geguckt. 23 Teilstudien sind entstanden, haben Interviews geführt, Gruppendiskussionen, quantitative Befragungen von 13.000 Beschäftigten in 4 Bundesbehörden und haben sich angeguckt, die Einstellungen von Beschäftigten, die Erfahrungen rassistisch diskriminierter Personen, die Weitergabe rassistischer Deutungsmuster über Routinen und Alltagswissen in den Behörden. Hm. Schwarze sind halt dümmer. Ne? Hm. So. Die Reichweite und Wirksamkeit bestehender Beschwerdemöglichkeiten. Ja, geht ja nie ans Telefon. Und die historische und internationale Einordnung von Wissensbeständen und Diskursen über Rassismus. Also was weißt du, Mitarbeiterin im Amt XY eigentlich darüber, wo Rassismus herkommt? Kritische Weißseinsforschung ist da ja immer so mein Lieblingsding, seit ich mal begriffen habe, was das eigentlich ist. Ist ein sehr interessantes Papier. Ich referiere es jetzt nicht runter, sondern mache es sehr, sehr kurz. Das Ergebnis dieses Papiers lautet im Grunde, in den Behörden ist es auch nicht besser als draußen und es ist auch nicht schlimmer als draußen. Das ist also wie draußen. Mhm. Ne? Das ist nicht gut, weil alleine das Vorhandensein von Rassismus als Handlungsmaxime in einer modernen Gesellschaft ist einer Gesellschaft unwürdig. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber persönlichen Rassismus, also ne, meine These ist ja, jeder ist Rassist, weil das Gehirn so gebaut ist, bestimmte Heuristiken abzuarbeiten. Und sobald jemand anders aussieht als du, schreibst du dem bestimmte Eigenschaften zu. Also das Vorurteil ist Teil des Menschen. Dagegen kann man anarbeiten, das kann man bekämpfen. Man kann versuchen, diese Vorurteile, die man so hat, nicht zu seiner Handlungsmaxime werden zu lassen. Ist aber schwer, weil jeder Einzelne es für sich machen muss. Und es dauert lange, weil dazu viel Bildung gehört. Und die muss man aufnehmen über die Zeit. Institutionellen Rassismus kann man bekämpfen, indem man die Institution reformiert. Indem man Schalter umlegt, sozusagen.
Genau.
Und genau das scheint das Bundesinnenministerium zu fürchten. Das Bundesinnenministerium hat die Studie nämlich bezahlt, die hat 6 Millionen gekostet, also ein echt dickes Ding. Mhm. Aber dann, als sie fertig war, auf eine solche Weise veröffentlicht, dass sie nicht hinreichend verbreitet werden konnte. Freitagnachmittag, mit minimalster Pressebegleitung und ohne den AutorInnen der Studie Bescheid zu sagen, sodass selbst die keine sinnvolle Pressearbeit aktuell machen konnten.
Na toll.
Ja? Und dann hat es ein paar Tage gedauert und dann war das Thema weg. Oder mehr oder weniger weg. Was mir im Übrigen gar nicht klar war, das habe ich auch in der Berichterstattung zu dieser Studie erst gesehen. Das Antidiskriminierungsgesetz, das gilt nicht für Institutionen.
Ja, ja, klar.
Also wenn du von einer staatlichen Behörde diskriminiert wirst, kannst du dich nicht aufs Antidiskriminierungsgesetz berufen. Das war mir überhaupt nicht klar. Und das zu ändern ist übrigens eine der, wenn nicht sogar die Handlungsempfehlung dieser Studie. Mhm. Außerdem, könnt ihr mal alle darauf achten, diverse Behörden versuchen gerade diese Studie so ein bisschen runterzuspielen. Das BAMF zum Beispiel hat gesagt, ja nee, diese Ergebnisse, die sind ja nicht auf die ganze Behörde übertragbar. Hm. Die Studie allerdings ist repräsentativ.
Tja.
Und jetzt denkt euch eure eigene Arbeitshypothese aus.
Ich wollte übrigens noch mal sagen, dass ich schon finde, dass Behörden weniger rassistisch sein sollten als der Rest der Gesellschaft. Denn eigentlich ist der Sinn von Behörden, alle gleich zu behandeln.
Ich dachte, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das meinte ich damit, dass institutioneller Rassismus leicht zu beheben ist.
Ja, ja.
Man muss einfach nur gucken, haben wir hier institutionellen Rassismus? Ah ja, wo können wir den abstellen? Ah, so können wir den abstellen. Und schon hast du ein bisschen weniger institutionellen Rassismus.
Ja, du hattest irgendwie weiter vorne gesagt, dass du das jetzt gut findest, dass es nicht schlimmer und nicht besser ist. So
in, naja, das ist, ich finde das insofern keine schlechte Nachricht, als es hätte halt auch rauskommen können, dass die Polizei ein 50% Rassistenverein ist und darum Racial Profiling stattfindet und wir überhaupt nicht wissen, wie wir dagegen ankommen können. Darum fand ich das Ergebnis, dass es drin nicht wirklich schlimmer ist als draußen, jetzt nicht das schlechteste Ergebnis.
Okay.
Aber ja, natürlich sollte institutioneller Rassismus gar nicht vorkommen, das geht nicht, weil da auch Menschen arbeiten.
Genau,
aber du kannst ihn halt sehr leicht abstellen. Also man kann ja Punkte identifizieren, wo dieser, wie äußert sich denn der institutionelle Rassismus? Ah ja, dann ändere ich diesen Punkt.
Ja. Diese Woche war der 24. Februar. Das heißt, diese Woche ist es 4 Jahre her, dass Russland den Totalangriff auf die Ukraine begonnen hat. 4 Jahre. 2014 hat das Ganze eigentlich angefangen mit dem Krieg im Osten und der Annexion der Krim. Und ich dachte, ich erwähne es einmal kurz, weil es auch super viele Analysen und Rückblicke und wo stehen wir denn jetzt eigentlich und so in den Medien gab oder auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ist halt so ein Jahrestag immer ganz gut zu, ne? Und immerhin kann man eines festhalten, die Ukraine ist widerstandsfähiger als gedacht, weil eigentlich hatte Putin gedacht, in 3 Tagen ist sie eingenommen und es sind bald 1500 Tage. Was die Ukraine tatsächlich überhaupt nicht mehr hören kann, das habe ich diese Woche an verschiedenen Stellen gehört und gelesen, ist, dass sie resilient genannt werden. Also so, oh, ihr seid so resilient. Das mag man in der Ukraine nicht mehr so gerne hören. Also man möchte lieber Unterstützung, damit man den Scheißkrieg gewinnt.
Bisschen wie einem Behinderten sagen, er sei inspirierend. Ne?
Und insofern, was gibt's zu berichten? Also ich würde sagen, wo wir gerade stehen ist, dass die Ukraine tatsächlich widerstandsfähig ist und es bisher nicht so aussieht, als ob sie einknickt. Das ist gut. Jetzt haben viele die Hoffnung gehabt, dass Russland vielleicht den Krieg nicht durchhalten könnte, vielleicht allein aus wirtschaftlichen Gründen. Da gab es gerade eine Analyse, die sagt, nee, sorry, diese Hoffnung ist leider falsch, weil nach allem, was wir bisher wissen und wenn wir alles zusammennehmen, wird Russland ohne Probleme diesen Krieg im Jahr 2026 auch weiter durchziehen können. Also selbst wenn wir jetzt als Europa anfangen würden, die Ukraine noch ein bisschen besser auszustatten. Eine weitere Nachricht dieser Woche war dann, dass Russland tatsächlich jetzt wirklich und echt die Stadt Pokrowsk eingenommen hat.
Ist das auch so? Oder?
Ja, tatsächlich. Ja, also tatsächlich. Es stand zuerst beim Institute for the Study of War, dass die das Gefühl haben, dass da jetzt so die Ukraine nicht mehr vor Ort ist, quasi. Mhm. Und dann hat die Ukraine das auch bestätigt. Also insofern gehe ich davon aus, dass es stimmt. Was die aber auch sagen, also jetzt das ISW, ist, dass das nicht dazu geführt hat, und das hat man immer so gesagt, das ist eine strategisch wichtige Stadt und wenn die eingenommen wird, dann marschieren die Russen nach Norden durch und dann ist alles ganz schlimm. Das ist nicht passiert. Also die haben die Stadt wohl eingenommen und die gehört jetzt offenbar den Russen, aber es passiert nichts. Also es ist ansonsten keine neue Bewegung an der Front zu sehen. Es gibt keinen Durchmarsch, nichts. Also die sagen auch, eigentlich ist Pokrowsk schon seit spätestens Winter 2025 für die Ukraine verloren gewesen. Mhm. Und damit ist auch die strategische Bedeutung der Stadt längst verloren gegangen. Eigentlich schon letzten Sommer ist die nicht mehr bedeutend gewesen. Und die haben dann auch noch eine ganz interessante Analyse gehabt diese Woche, also das ISW jetzt. Thema Ende des Krieges. Wir verhandeln ja immer schon, was wir tun, wenn dann der Krieg zu Ende ist. Ne?
Also wir teilen das Fell des Bären auf, bevor er erlegt ist.
So. Ja. Und ganz vorne mit dabei sind ja diese Koalition der Willigen unter der Führung von Frankreich und Großbritannien. Wir haben Sachen unterschrieben, wir schicken da Truppen hin und so weiter und so fort. Und innerhalb dieser Koalition der Willigen gab es offenbar, schreibt das ISW, eine sehr erfolgreiche Kreml-Kampagne, Informationskampagne oder Kommunikationskampagne, die dazu geführt hat, dass einzelne Mitglieder dieser Koalition der Willigen zumindest im privaten Umfeld erklärt haben, dass wenn es mal soweit ist, und soweit wird es ja vorerst nicht kommen, dass dann ihre Entscheidung, ob sie da Truppen hinschicken, um sozusagen die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten, dass sie die davon abhängig machen, ob der russische Präsident Wladimir Putin ihnen dafür auch die Erlaubnis gibt.
What? Nein.
Doch.
Ja. Sag mal, in was für eine beknackte Realität sind wir denn abgebogen?
Ja. Also sie werden nicht genannt, da steht nur Mitglieder dieser Koalition der Willigen, einige Mitglieder, es war nicht von einer Person oder einer der Rede, sondern mehrere. Und das ISW schreibt, dass das wahrscheinlich das Ergebnis einer monatelangen koordinierten Kontrollkampagne des Kremls sei.
Alter.
Wo einfach, das macht Russland anscheinend dauernd, permanent. Ich vermute, die haben das auch sehr intensiv mit der SPD gemacht, wo sie einfach versuchen, ihre Gegner dazu zu bringen, freiwillig zu einer von ihnen vorher bestimmten Entscheidung zu gelangen, die dann letztendlich darauf abzielt, den Westen irgendwie zu schwächen, in seiner Einigkeit auch.
Ja. Und was mich da auch wirklich irritiert ist, die Institutionen, die davon betroffen sind, ob es Parteien sind, ob es jetzt irgendwelche Gremien sind oder irgendwelche Konferenzen oder weiß der Geier was. Wir sehen das ja nicht erst seit gestern, diese Desinformationskampagnen. Nee. Das ist ja, das im Grunde ist das Phänomen mindestens ein Jahrzehnt lang schon alt und sichtbar. Das Ausmaß vielleicht nicht so sehr, außer man hat vor 10 Jahren schon genauer hingeguckt, was wir alle nicht getan haben, oder so wie Normalleute jedenfalls nicht. Was mich wundert ist, dass all diese Institutionen, und da sind wir auch wieder bei diesem institutionellen Rassismus, diese Institutionen sind in der Lage, mit vergleichsweise geringem Aufwand sich Arbeitsweisen zu geben, sich Workflows zu geben, sich Gremien zu geben, die diese Desinformationskampagnen aushebeln können, die denen entgegenarbeiten können. Mit anderen Worten, ein Realitätsabgleich, ein institutionalisierter, dass du, weißt du, du bist so den ganzen Tag, ich weiß ja, wie es ist, ich habe ja 25 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Du bist in so einer Institution, das läuft alles ganz gut, oder es läuft alles gut genug, sagen wir mal. Du findest diese Institution gut, die ist natürlich auch die Basis deiner Existenz und sowas. Das heißt, je größer deine Kritik an deiner eigenen Institution wird, desto größer oder desto stärker ziehst du auch an den Boden unter deinen Füßen und sowas. Aber was man halt machen könnte, ist, man könnte, wenn ich mir jetzt so eine Redaktion angucke, man könnte ohne weiteres in dieser Redaktion ein oder zwei RedakteurInnen installieren, die den ausdrücklichen Auftrag haben, Plausibilitätskontrollen durchzuführen, all solche Sachen, für innerhalb der Redaktion. Also nicht den Faktencheck nach außen, sondern wirklich eine Plausibilitätskontrolle. Sag mal, was besprecht ihr denn da gerade auf der Konferenz? Seid ihr eigentlich bekloppt? Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Ja, so wie jetzt. Wie kommt ihr darauf, sowas zu diskutieren? Und ich verstehe nicht, warum diese Institutionen das nicht machen. Warum gibt es nicht in den Parteien den Desinformationsbeauftragten oder irgendwie sowas, weißt du? Also irgendeine Instanz, die stärker außerhalb der Institution verankert ist und darum vielleicht einen etwas klareren, vielleicht auch einen multiperspektivischeren Blick auf die Themen haben kann, die innerhalb der Institution diskutiert werden. Das
gibt es ja immer mal wieder, wenn so Leute engagiert, dass sie das machen sollen und so. Aber eigentlich ist es störend.
Das ja, natürlich ist es halt, störend, ne? Aber irgendwann kriegst du halt ein Problem. Irgendwann bist du halt die SPD. Ja? Tja. Also das kann ja auch nicht in deinem Interesse sein. Das klar, es stört, das ist richtig.
Ja, ja. Und es stört vor allem diejenigen, die es sich in dem, wie es funktioniert, sehr bequem gemacht haben und davon profitieren.
Ja, das da sind wir dann wieder genau bei meinem Leben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe den, als ich noch dabei war, auch viel besser gefunden, als ich ihn heute finde. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Ja, aber da wollte ich gar nicht drüber reden, sondern ich wollte über den Wald reden. Es gibt so eine Webseite, die heißt Our World in Data. Das sind so ein paar Statistiker, die alle möglichen globalen Statistiken immer mal wieder sehr, sehr schön grafisch auch aufbereiten. Und die haben die Woche ein Ding veröffentlicht über die Entwaldung, die globale Entwaldung. Wir verlieren ja Wald weltweit. Aber sie findet nicht mehr überall statt. Also sie geht weiter, wir verlieren weiterhin Wald. Mhm. Aber seit 1990 haben einen Teil der Regionen Wald verloren, die anderen haben ihn verlangsamt und ein paar haben ihn sogar umgekehrt. Wenn du die Karten anguckst, die Daten kommen von den Vereinten Nationen, von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Und dann siehst du, dass in Südamerika und in Afrika die Entwaldung besonders groß ist und weitergeht. In Europa, Nord- und Mittelamerika und in Teilen Asiens hat sich die Waldfläche aber vergrößert. So, ich glaube, Australien ist einigermaßen gleich geblieben dann. Das heißt, die Entwaldung geht weiter, aber es gibt Länder, in denen die nicht nur nicht weitergeht, sondern sich sogar umgedreht hat. Sie ist also, wie Sie schreiben, nicht unvermeidlich, die Entwaldung.
Das ist eh klar.
Fand ich auch noch so eine positive Nachricht zum Ende meines Vortrags heute.
Dann lass uns doch mal nach Nepal schauen. Da gab es ja letztes Jahr im September so Proteste, die Gen-Z-Proteste genannt wurden. Und da gab es ja nicht nur in Nepal welche, sondern woanders auch noch. Und das Kernthema dieser Proteste waren wie anderswo auch Korruption und wirtschaftliche Lage und so. Aber eben auch, die haben gefordert, dass der Premierminister zurücktreten soll. Und das hat er auch gemacht, er hat sein Amt niedergelegt und die Regierung ist tatsächlich sogar darüber gestürzt letztendlich. Und diese Woche hat die BBC dann neue Beweise vorgelegt, beziehungsweise BBC World Service hat das vorgelegt. Und zwar geht es um Todesfälle, die im Zusammenhang mit diesen Protesten entstanden sind. Und was genau es damit auf sich hat und wie das Ganze jetzt in Nepal eigentlich weitergegangen ist, das erzählt uns die Scham.
Ja, das Ganze ist tatsächlich gar nicht so lange her, meiner Meinung nach, nämlich 5, 6 Monate. Ja, September letzten Jahres tatsächlich. Da ist der Premierminister des Landes gestürzt worden, Premier Oli. Dann hat eben das Land Nepal eine Übergangsregierung bekommen unter Sushila Karki, die die Wahlen jetzt in dem Land organisiert. Das Parlament wurde aufgelöst und jetzt wird neu gewählt. Und das sogar sehr bald, nämlich am 5. März. Also es gibt zwar noch Gerüchte, dass das vielleicht nicht stattfinden könnte, aber eigentlich alle offiziellen Stellen sagen, nee, das findet schon statt. So, was wählen die? Die wählen das Unterhaus des Parlaments, nämlich die House of Representatives, also die 275 Abgeordneten, die dann die Regierung bilden und den nächsten Premier bestimmen. Die ganz große Frage ist, wer kommt jetzt nach Oli? Keiner erwartet so richtig, dass eine Partei eine Mehrheit, eine klare Mehrheit bekommt. Das nepalesische System, das macht das sowieso ein bisschen schwer. Aber es gibt zwei Namen. Es gibt zwei Namen, die gerade am meisten genannt werden und die tatsächlich auch vielleicht die nächsten Premierminister sein könnten. Nämlich, das sind die Namen Gagan Thapa, das ist der vom Nepali Congress. Das ist so der etabliertere, berechenbarere Kandidat. Und eben Balendra Shah, von dem hatte ich schon mal gesprochen gehabt. Er ist von der Rashtriya Swatantra Partei, also kurz RSP. Shah ist hier meiner Meinung nach die interessantere Figur. Er ist 35, also sehr jung, ehemaliger Rapper, ist in Nepal tatsächlich eben bekannt als Balen und ehemaliger Bürgermeister von Kathmandu auch. Er ist nicht das Gesicht der Gen Z-Bewegung, die die Regierung gestürzt hat, aber er gilt sozusagen als politischer Nutznießer dieser Bewegung. Also wird sehr oft so dargestellt, als wäre er das Gesicht. Er polarisiert ziemlich stark, also seine eigene Partei ist intern zerstritten. Viele nennen ihn auch hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen a bit of a loose cannon. Und er hat auch eine riesige Fanbasis bei vielen jungen Leuten. Und was ist eigentlich mit Oli passiert? Den gibt's immer noch. Der tritt sogar wieder an, ausgerechnet in einem Wahlkreis zusammen mit Shah. Also nicht mit Shah, sondern gegen ihn. Shah ist tatsächlich derjenige gewesen, der dann bewusst in Olis Heimatwahlkreis gegangen ist, um ihn dort, genau dort direkt herauszufordern. Also symbolisch ziemlich geladen. Ja, wir werden sehen, was da am 5. März passieren wird. Aber diese Proteste von damals, von September, haben ja diese Wahl überhaupt erst ausgelöst. Und der Effekt ist auch ziemlich spürbar, vor allem auch in den Kandidatenlisten. Ist voll interessant, nämlich über 1.000 der mehr als 3.400 Kandidierenden, die sind unter 40 Jahre jung. Und es gibt 800 ErstwählerInnen, die eben zum ersten Mal an die Urne gehen. Viel genau sind ja eben die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Also viele von der Generation Gen Z, die eben letzten September auf der Straße waren. Aber es gibt auch einen bitteren Beigeschmack. Ja, wie gesagt, viele der alten Gesichter, die kandidieren ja einfach wieder. Die strukturellen Probleme, so Korruption, Jugendarbeitslosigkeit, die ja bei 22% ist, die sind halt eben nicht gelöst, noch nicht gelöst. ExpertInnen, die warnen sogar, dass eben ja ohne klare Mehrheit wieder genau dasselbe Koalitionsgeschaukel beginnen wird, dass die Leute auf die Straße getrieben hat. Naja, nun genau in diesem Kontext, also kurz vor der Wahl, während alle Parteien tatsächlich so tun, als wäre nichts, da veröffentlicht die BBC eine krasse Recherche. Eine Recherche, die nochmal ganz konkret fragt, was ist denn eigentlich am 8. September passiert? 8. September, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für Nepal, nämlich an dem Tag wurden 19 Menschen in Kathmandu erschossen, darunter auch eben ein 17-Jähriger in Schuluniform. Das sind 19 von insgesamt 77 Todesopfern während der gesamten Unruhen letzten September. Und die Frage ist natürlich, wer hat den Befehl gegeben, auf diese Menge zu schießen am 8. September? Die BBC hat dann dafür eben über 4000 Videos und Fotos ausgewertet, mit vielen PolizistInnen gesprochen, die anonym geblieben sind, und auch ein internes Polizeiprotokoll zugespielt bekommen. Quasi sozusagen das Logbuch des Einsatzes. Und das zeigt was sehr, sehr eindeutig ist, nämlich, dass es jemanden gab mit dem Rufzeichen Peter 1, ja, very random, der über Funk den Befehl gegeben hat, scharf zu schießen. Der genaue Wortlaut im Protokoll steht sogar drin. Und Peter 1, das war laut mehreren Quellen der damalige Polizeichef Kapung. Und dann dokumentiert die BBC anhand von Videomaterial einzelne Schüsse auch. Und der erschütterndste Fall ist natürlich der Fall mit dem Jungen, der 17-Jährige eben in Schuluniform mit Rucksack. Shriam heißt er, mit Vornamen. Er läuft gerade weg vom Geschehen. Man sieht es so, klatscht sogar entspannt in die Hände, als ihn dann eine Kugel von hinten in den Hinterkopf trifft. Also kein Angreifer, kein Steinwerfer. Einfach ein Schüler, der nach Hause wollte. Das Verstörende daran ist es, was die BBC jetzt herausgefunden hat, also eine Woche vor der Wahl. Also die konkrete Befehlskette, das Protokoll, der Name hinter Peter 1, das war bisher nicht öffentlich belegt. Und trotzdem hat in den Monaten seit dem 8. September niemand die Verantwortung übernommen. Kapung sagt, die Entscheidung lag beim Sicherheitskomitee. Der Chef des Komitees sagt, er hat keinen Befehl für scharfe Munition gegeben. Oli und der damalige Innenminister sagen ebenfalls, das ist nicht unsere Schuld. Und Kapung, der ist seit November einfach in Rente. Kein Verfahren, nichts. Ja, die BBC-Recherche liefert jetzt erstmals ein konkretes Dokument und stellt tatsächlich also damit die Frage neu und nochmal viel schärfer, die ganze Kampagne jetzt während der Wahlen eigentlich beantworten müsste, nämlich wer trägt die Verantwortung dafür, dass nepalesische PolizistInnen auf SchülerInnen in Schuluniformen geschossen haben. Also wie die Wahl ausgeht, das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Wir wissen es auch immer nicht sofort, by the way, bei Nepal. Es dauert immer ein wenig. 2022, wir erinnern uns, es hat über 2 Wochen gedauert, bis alle Resultate da waren, weil manche Wahlurnen per Hand oder auch eben per Hubschrauber aus dem Gebirge geholt werden müssen. Diesmal verspricht die Wahlkommission tatsächlich deutlich schneller zu sein, also sogar innerhalb von 24 Stunden. Ob das jetzt klappt, ist offen, und was auch diese Wahl in Nepal wirklich bewirken wird und wer da am Ende da steht, was sie genau machen, das bleibt auch offen.
Ich finde, Sham hat da einen Comic Relief liegen lassen, der sich sehr, sehr angeboten hat, nämlich, dass ein ehemaliger Rapper ins House of Representatives einzieht. Und bei Was war am 8. September habe ich spontan gedacht, war ich ja Geburtstag?
Habe ich auch gedacht.
Und aber House of Representatives ist die eindeutig stärkere Pointe als mein Geburtstag.
Kommen wir zur guten Nachricht. Ist schwer, fand ich, diese Woche gute Nachrichten zu finden, und am ehesten liefert wie immer die gute Wissenschaft. Ist wirklich ein verlässlicher Partner bei der Suche nach guten Nachrichten. Diese Woche fand ich die Erfindung von Professor Omar Yagi wahnsinnig cool. Und zwar holt der trinkbares, sauberes Wasser aus der Luft. Aus der Luft. Aha. Also es geht um eine, wie es heißt, umweltfreundliche Erfindung, die
Kondensation, ne?
Genau, einfach sauberes Wasser aus der Luft erzeugen kann. Was
das wissen wir ja doch. Also das wissen wir doch seit spätestens Rüdiger Nebergs Bestseller Survival, wie man sowas macht.
Habe ich nicht gelesen. jedenfalls ist das sehr praktisch, wenn zum Beispiel wegen irgendwelcher Überflutungen, wie jetzt in Frankreich, oder Hurricanes, wie es total oft in der Karibik passiert, die Wasserversorgung einfach gefährdet oder komplett down ist. Und die Maschine, die er da gebaut hat, das ganze Ding ist irgendwie ungefähr so groß wie ein Schiffscontainer, also schon ein großes Ding.
Okay.
Das stellst du dann irgendwo hin, oder das können sich Kommunen kaufen und hinstellen, wenn sie wissen, naja, hier kommt öfter mal ein Hurricane vorbei oder so, und dann haben wir manchmal Probleme. Dann kann die pro Tag bis zu 1000 Liter sauberes Wasser erzeugen. Aus der Luft.
Okay, das ist viel.
Ja,
Es gab tatsächlich mal so einen Kickstarter, da wollte sowas jemand in eine Trinkflasche verbauen, also so ein Kondensier-Dingsi, wo du dann frisches Wasser gehabt hättest. Habe ich auch nie gesehen, das Produkt. Bezahlt habe ich es, aber gesehen habe ich es nie.
Ja, jetzt ist Omar Yagi ist nicht irgendwer, der hat letztes Jahr den Nobelpreis in Chemie gewonnen. Mhm. Und der sieht seine Erfindung jetzt vor allem für eben so Küstenregionen der Karibik, weil da ja immer mal wieder so Hurricanes vorbeikommen. Und dann eines der größten Probleme nämlich ist, dass Strom und Wasser eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und er selbst ist in einer geflüchteten Community in Jordanien aufgewachsen und ist eben da inspiriert worden oder dadurch inspiriert worden, dass er sich sehr gut daran erinnern kann, wie das ist, wenn man zu wenig Wasser hat. Das war nämlich dort auch der Fall. Da kam dann alle paar Wochen mal ein riesiger Tanklaster mit Wasser. Ja. Und dann sind alle hingerannt und er konnte sich anscheinend noch sehr gut daran erinnern, wie dann so ein Raunen durch die Nachbarschaft ging, wenn der Tanker mit Wasser endlich mal wieder da angefahren kam und alle dann schnell dahin sind, um ihre Behältnisse, genau, aufzufüllen. Also fand ich irgendwie eine tolle Erfindung und werden wir garantiert brauchen, wenn das so weitergeht. Also die Bilder aus Frankreich in den letzten 2 Wochen fand ich schon echt, und Spanien und Portugal, also das ist wirklich, was diesen Winter an direkten Klimafolgen, also auch das ist ja durch die Attributionsforschung inzwischen sehr sicher, dass diese Überschwemmungen, 10-mal wahrscheinlicher geworden sind oder so durch den Klimawandel.
Weiß ich gar nicht. Ich fand nur alleine, dass es in Frankreich irgendwie 40 Tage am Stück geregnet hat.
Mhm.
Und zwar so lange wie seit 1956 nicht mehr oder sowas.
So, ja.
Wahnsinn. Ja.
Ich glaube, es war, ja. Nun denn, und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Es ist wahrscheinlich nicht mehr in deinem Kopf, was das Thema der letzten Woche war, oder?
Furzen irgendwie, ne?
Ja,
Blähungen
ja,
oder so.
Ja, ja, Darmwinde.
Flatulenzen.
Ja, und hier jedenfalls kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein produziert täglich Darmwind. Gerüche, die nicht ohne Charme sind. Es duften die Fürze wie edle Gewürze, wobei sie dazu noch schön warm sind.
Er kennt dich nicht.
I'm Holger Klein and I endorse this message. Ich nehme den von Julia. Wo sich kampierende Existenzen am Grillrost einmal kredenzen, gibt's morgens auf Klo, ich sag es mal so, ein Orchester der Flatulenzen.
Ah, jetzt muss ich mir natürlich einen anderen aussuchen, weil den hätte ich genommen. So, ich scrolle und scrolle. Was haben wir denn hier für schöne? Na, dann nehme ich den von Hurzelmurzel, das ist geschlechtsneutral. Es gab eine Dame aus Darmstadt, da sausten die Winde mit Charme ab. Es folgte ein Ton, das soll sie belohnen, doch leider ging auch was vom Darm ab. Was nehmen wir denn für ein Thema für diese Woche?
Wald.
Wald? Findest du das interessant?
Ich finde den Wald sehr interessant.
Aber das ist doch irgendwie, ne?
Das ist doch irgendwie, ne?
Das ist langweilig.
Was denn sonst? Wirtschaftspolitik?
Nee, aber ich hatte hier noch Gebäude, Werbegeschenke, Energie. Lineal,
das ist doch schön. Werbegeschenke sind doch. Nee, lineal ist besser.
Lineal?
Ja, ist konkreter. Werbegeschenke ist so, kann man so viel rein hinein interpretieren.
Das stimmt. Reicht nicht.
Aber lineal ist doch fein.
Na, siehste. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Zollunsicherheit ist zurück.
Dienstag.
DAX beendet Handel mit leichten Gewinnen.
Mittwoch.
KI-Euphorie treibt DAX voran.
Donnerstag.
DAX behauptet sich im Plus.
Freitag.
BASF verschärft Sparkurs und kürzt Investitionen. Keine Ahnung, warum der Deep State das macht, aber er wird seine Gründe haben, ne?
Okay. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne ergänzen oder auch einfach wirklich korrigieren würdest?
Ich habe tatsächlich gar nicht viel dabei. Vielleicht so ein bisschen für den Anfang der Sendung zur skurrilen Nachricht. Für Leute, denen diese Meldung bekannt vorkam, tatsächlich gab es die ersten Meldungen dazu schon im Januar. Da hatte die Bild erstmals darüber berichtet. diese Lineale wurden schon im November 23 bestellt und dann ab Anfang 24 verteilt. Also ist jetzt nicht ganz neu, aber tatsächlich, weshalb es jetzt nochmal aufgetaucht ist, ist, dass eben im Nachgang dann nochmal nachgeschaut wurde und festgestellt wurde, ah, da sind noch ein paar weitere Lineale in der Schublade, die nicht ganz den Maßen entsprechen. Dann als nächsten Punkt hatte Shamm einen Versprecher in ihrem Beitrag über Nepal. Und zwar sind es nicht 800, sondern 800.000 ErstwählerInnen, die sich jetzt an der Wahl beteiligen. Ergibt ja auch Sinn, haben sich wahrscheinlich viele sowieso gedacht. Ja, aber
ich habe es einfach im Kopf dazu ergänzt.
Genau, ich musste auch zweimal nachhören, weil ich so dachte, okay, aber es sind nicht nur 800. Und auch der Vollständigkeit halber, der ganze Name dieses 17-jährigen Schülers, der dort am 8. September erschossen wurde, ist Shriyam Cholagen oder Cholagen. Die genaue Schreibweise findet ihr in den Shownotes. Und dann hattet ihr ja kurz zum Ende der Sendung nochmal über das Wetter in Frankreich gesprochen. Und tatsächlich gab es dort die letzten Wochen die stärksten Regenfälle seit 1959. Tatsächlich wird das Jahr aber so ein bisschen, ne, wie bei uns auch so, als Referenz benutzt, weil da halt die automatisierte Datenerfassung gestartet ist. Also es ist, man könnte auch sagen, das nasseste Jahr seit Beginn der automatisierten Datenerfassung. Also es ist einfach krass. Und was ich vor allem auch krass fand, jetzt ist es ins andere Extrem gekippt. Ne? Also für den Februar ist es in Frankreich extrem warm. In Biarritz haben sie gerade 27 Grad. Das ist 14 Grad über dem Normalwert. Eigentlich Temperaturen, die man dort so im Mai erwartet. Ja, dieses Jahr schon im Februar. Also genau wie du gesagt hast, die Wetterextreme nehmen einfach immer weiter zu. Und wir sehen es überall.
Mhm. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Faktencheck.
Sehr gerne. Schönes Wochenende dir.
Wünsche ich dir auch.
Ciao.
Und schon sind wir auch wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns recht herzlich dafür, dass ihr diese Sendung überhaupt erst möglich macht. Ohne euch könnten wir tatsächlich einfach einpacken. Und weil wir so dankbar sind, vor allem denjenigen, die uns besonders viel Geld zukommen lassen, die Ultras und der Fanclub auf Steady, lesen wir jetzt deren Namen vor.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweindal hätten's denn gern?
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Kurzfilme diesen Monat Die Spöken-Kiekering und Das Fräulein in der ARD-Mediathek.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht grüßt die Bürohunde Enya, Jule, Elsa, Paula, Jona, Greta und Kalle.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, miam miam miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Nein.
Shit! Naja, nächstes Mal.
Nehmen wir nochmal.
Tobias Salin.
Jörg Schäkis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
Hanna, hörst du mich? Wo immer du sein magst, verzage nicht. Hanna, die Wolken reißen auf, die Sonne bricht durch. Hanna, aus Finsternis und Dunkelheit kommen wir zum Licht. In eine neue Welt, eine Welt, in der die Menschen sich von Habgier, Hass und Brutalität frei gemacht haben.
Ist das irgendwie von Stefan Waggershausen?
Weiß nicht.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Silvio.
Vielen Dank für die Wochendämmerungspoesie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biel und Anis.
Timo Altfelde.
Achtung, Durchsage. Unter dem Motto Souveräne Digitalität findet am 28. und 29. März 2026 die nächsten Chemnitzer Linux-Tage statt. Am äußerst souveränen Dante-Stand zeigen wir souverän digitalen Textsatz mit Tech, LaTeX, Contecht und andere Dinge, die Holgi nicht verstehen will. Ja, will ich auch nicht. Ist einfach nur die Wahrheit. Ist nicht so, dass ich dazu zu blöd wäre. Vielleicht bin ich auch zu blöd dazu, aber im Grunde will ich das erstmal nicht.
Roland, der Freshcuber und König von Westroland, amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu und will es deshalb nicht verstehen, weil ich nicht rausfinden will, dass ich zu blöd dazu bin.
Mhm.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Beaumont für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Buana.
Markus Bosslet, wer ist denn, dass der immer Beaumont sagt und mich damit so irre macht? Wer war das denn?
Ich nicht.
Irgendwer sagt immer Beaumont und ich jedes Mal, ja.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Das Problem an Revolutionen ist, dass sie oft den Falschen in die Hände fallen.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Schneeglöckchen, Krokusse und Winterlinge verschönern gerade wieder unseren Garten. Der Frühling kommt mit den ersten Farbtupfern in der graue Landschaft wieder.
Und so weiter, der Leftwing-Commander.
Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen und so weiter.
Schade, ich wollte gerade mal was trinken. Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Warte, dann trink jetzt was. Clemens Elskamp.
Dankeschön. Roland Erk.
Die ungarische Sprache und so weiter.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Warum wollte ich jetzt trinken sagen? Ja, weil ich gerade getrunken habe.
Persistenz. Mhm.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egemund Frerichs.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Geisteshaltung. Sie hält den Geist.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griese.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. Und dankt dir für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Atmet ein, volle Lunge, jedes Mädchen und jeder Junge ist in meinen Pups verliebt. Mein Pups kommt und siegt und siegt.
Das ist schön. Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Der Robert zitiert die Bibel und prüft dieses Mal die Rechtschreibung. Jeden Krug kann man mit Wein füllen. Jeremia 13,12.
Michael Yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieselemak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Jeanette Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Martin, mögen die Armeen des Teufels auf dem Weg zu eurem Haus vom Weg abkommen.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus Damm, Arzgebirg, Miriquidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Es muss ein Bläde geben, aber es wären Olvoi mehrer.
Barbara Pellchen.
Das hättest du jetzt besser gekonnt.
Weiß ich nicht. Ich probiere es aber auch gar nicht aus, um dich gut einfach da im Echts zu lassen,
ja,
ohne mich selbst ins Echts zu begeben.
Sehr gut.
Das Echts war übrigens tatsächlich ein Spielfeld. Vom Mad Magazine gab es mal ein Gesellschaftsspiel. Mhm. Und da gab es dann halt so, die Gefängniskarte bei Monopoly war halt da das Echts. Mhm. Du musstest ins Echts. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin im Echts. Wo
Axel
waren wir?
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Pokémon-Tag aufmerksam.
Ah, da will ich doch mal wieder installieren. Axel Rasmussen.
Adrian Renner,
Norbert.
Ich rufe die Polizei. Wenn du das installierst, rufe ich die Polizei.
Sabine Rebschläger.
Haben wir jetzt alle, ich weiß
die
jetzt gar
Die Renners
nicht.
Hatten wir alle schon.
Die Renners hatten wir, okay. Matthias Richter.
Miriam Richter-Wieder-Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Auf Katan ist ja schon Frühling.
Dirk Schumann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 9. Verändere dich nicht, damit andere dich mögen. Sei du selbst, damit die Richtigen dich lieben.
Konsens Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Das beste Stück von?
Claudia Taschow.
19.
I'm not here to convince you that the molar molar is good. The molar molar knows.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Peregrin Tuck.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben all die feinen Sachen jetzt für sich allein, denn Priscilla und Gwyneth Mothworth halten erstmal Fastenzeit.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day an jedem ersten Sonntag im Monat. Webseite die.day. Grüße vom Känguru.
Sag mal, warum mache ich mir eigentlich die Mühe, hier Kästner und Gedichte der Menschheit hinzuschreiben, wenn ihr dann einfach die Reihenfolge wieder ändert und gar nicht aus als nächstes ein Teil vom Gedicht kommt, bringt das doch nichts. Das ging, glaube ich, an dich, weil du bist für den Satz verantwortlich.
Welcher Satz überhaupt?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ah ja, Luisa Weyers.
Den Satz, wie das gesetzt ist, das Dokument, aus dem wir vorlesen.
Was nach was kommt oder wie oder was?
Ja, genau. Das meinte ich. Aber Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Sinni und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Muss ich mir mal angucken, was da gemeint sein könnte.
Ja, guck dir das mal an. Gucken Sie sich das mal an. Gucken Sie mal diese Sauerei an. Das ist der Titel eines Buches. Das ist der Titel eines Buches eines Rettungssanitäters. Der in eine Wohnung gekommen ist, wo eine Frau ihren Mann irgendwie mit einem Küchenmesser oder einem Küchenbeil irgendwie zerhackt hat praktisch. Also sie hat ihren Mann ermordet, überall Blut. Und das Erste, was sie gesagt hat, als die Sannis reingekommen sind, war, jetzt gucken Sie sich mal diese Sauerei an. Das ist doch eine entspannte Haltung zum Leben. So. Wie sieht's denn hier aus, Hermann?
Musst du wieder deine Teile überall rumliegen lassen.
Genau.
Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 27. Februar 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.